Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegefamilien Deutschland mit meiner lieben Kollegin
Nina Heinemann
und Rama Ataye. Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem ganz spannenden und immer wiederkehrenden Thema, was uns täglich beschäftigt, der Umgang mit psychisch kranken Eltern und auch psychisch kranken Kindern natürlich, die uns auch begleiten, die wir auch betreuen. Wir haben zu dieser Folge eine Therapeutin eingeladen. Julia Schuster hat sich zur Verfügung gestellt und wird uns heute Frage und Antwort stehen. Genau, und uns in der Folge begleiten. Julia, vielleicht magst du dich mal vorstellen und auch deine Arbeit vorstellen und vielleicht auch mal Krankheitsbilder erwähnen, mit denen du am häufigsten zu tun hast, die so gängig sind in deiner Praxis.
Genau. Gerne. Also mein Name ist Julia Schuster, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ich arbeite tiefenpsychologisch fundiert hier in Gießen, ich bin seit 2018 hier in eigener Praxis und bin für Kinder zwischen 0 und 21 zuständig, die eine psychische Erkrankung haben und natürlich auch die Bezugssysteme, die so dazugehören. Und habe davor knapp 10 Jahre in einer Beratungsstelle gearbeitet für psychisch kranke Erwachsene und da hatten wir ein Angehörigenprojekt entwickelt für Kinder psychisch kranker Eltern. Das heißt Kinder, die dort erstmal im Fokus psychisch gesund sind, aber psychisch kranke Eltern haben. Weil das aus unserer Erfahrung damals, zum Teil ist es heute auch noch, eine Angehörigengruppe ist, die überhaupt nicht irgendwie gesehen oder unterstützt wurde, weil die so ein bisschen durch alle Netze durchrutscht. Genau, also das waren so ein bisschen meine Schwerpunkte. Mittlerweile hier in der ambulanten Tätigkeit habe ich das nicht mehr so im Fokus, also weil ich natürlich Diagnosen stellen muss und damit eher die Kinder habe mit den Diagnosen, aber trotzdem ist der Großteil der Kinder, die ich sehe, auch Kind eines psychisch kranken Elternteils. Von daher, das Thema ist einfach weiterhin gegeben. Und du hattest eben nach Diagnosen gefragt, die hier so unterkommen. Also da haben wir eigentlich, wir Kindertherapeuten sehen alle Diagnosen, die es im Erwachsenenbereich auch gibt, plus nochmal spezielle Diagnosen, die eher bei den Kindern gestellt werden. Also ich würde mal sagen, bei den Kindern sehe ich viele Bindungsstörungen, ich sehe Einnässen und Einkoten, ich sehe Depressionen, Angststörungen. Also gerade Depression und Angst ist jetzt was, was durch die Covid-Pandemie nochmal deutlich verstärkt geworden ist. Persönlichkeitsstörungen, die bilden sich bei Jugendlichen erst aus, die Wurzeln sind da deutlich früher, aber die sehen wir so im Jugendalter, wenn die uns begleiten. Was ich hier nicht viel sehe, aber manchmal auch, sind Schizophrenien, einfach weil da so die ersten Symptome meistens erst im späteren Jugendalter kommen oder im jungen Erwachsenenalter. Sucht ist ein Thema, also eigentlich alle Diagnosen, die man sich so vorstellen kann.
Das heißt, du bringst ja auch jede Menge Erfahrung mit in der Arbeit mit psychisch kranken Eltern, gerade auch aus der Vergangenheit mit dem Projekt, mit der Gruppe, die du geleitet hast.
Genau. Und ich habe auch immer viele Kinder, die nicht mehr in den Herkunftsfamilien leben, Pflegefamilien, Adoptivfamilien oder viele in der stationären Jugendhilfe. Und da ist natürlich der Anteil an psychisch erkrankten Elternteilen auch ziemlich hoch.
Und was würdest du sagen, welche besonderen Herausforderungen stellen sich für Pflegekinder, deren leiblichen Eltern an psychischen Erkrankungen leiden? Und wie können auch die Pflegeeltern ihnen dann damit auch am besten helfen, damit umzugehen?
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich, weil auch die Erkrankungen so unterschiedlich sind und damit auch einfach das, mit dem die Kinder konfrontiert sind. Also es gibt natürlich Eltern, wenn die eine Schizophrenie haben und in akuten Phasen in einer Psychose sind und das Kind hat dann zum Beispiel irgendwie Kontakt mit den Eltern, ist das natürlich super verunsichernd und manchmal auch bestimmt ziemlich gruselig. Also weiß ich, ob ihr schon mal Kontakt hattet mit jemandem, der akut in einer Psychose war.
Das, ja.
Ja.
Hatten wir.
Hattet ihr. Also das ist schon auch, wenn man das jetzt nicht schon ganz häufig erlebt hat, macht das ja auch ganz viel mit einem und Kinder können das noch weniger zuordnen. Und wenn es dann der eigene Elternteil ist, der dann plötzlich so verändert wirkt, das ist einfach eine ganz spezielle Situation. Also sowas kann passieren, dann erinnere ich zum Beispiel gerade ein Mädchen, was in einer Pflegefamilie lebt, da gab es einen Besuchskontakt bei der Mutter, die wollte unbedingt mal bei ihrer Mama schlafen. Die Mutter ist nur total liebe, hat aus ihrer Sicht alles gut vorbereitet und hat dann aber leider vergessen, irgendwie für Essen zu sorgen. Das war natürlich irgendwie schwierig, da musste das Mädchen 9 Jahre alt das Taschengeld nehmen und hat dann irgendwie Chips gekauft und so irgendwie diesen Abend dann gestaltet. Ne? Also solche Situationen können passieren. Das sind jetzt, würde ich sagen, eher so die akuteren Phasen, die kann man, glaube ich, ganz gut vermeiden. Also wenn man in gutem Kontakt ist als Pflegeeltern mit den Herkunftsfamilien, kann man auch so ein bisschen abchecken, wie ist denn gerade die Phase, macht es gerade Sinn, dann glaube ich, kann man sowas ganz gut vermeiden.
Aber das spricht dafür, wenn ich da gerade mal dazu was sagen kann, dass man ja auch in einem guten Kontakt ganz sein muss. Also das ist ja dann die Basis, dass man gut auch im Gespräch ist, damit man das auch merkt.
Genau. Also die Idee von einem Pflegekind ist ja schon, dass es im besten Fall auch Kontakt zur Herkunftsfamilie gibt. Ja. Ne? Sonst wäre es ja eine andere Situation. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, in guten Kontakt zu sein. Und ich glaube, ganz wichtig auch für die Pflegeeltern, eine Idee dafür zu bekommen, was ist es denn für eine Erkrankung? Also sich da gut zu informieren, um zum einen gut einschätzen zu können, was ist denn da los, was erwartet mich, wie kann ich mein Kind auch vorbereiten auf Besuchskontakte, Telefonkontakte. Aber also was wir sagen können, es ist total wichtig, Kinder aufzuklären über die Erkrankung, egal wie alt die Kinder sind. Also natürlich die richtigen Worte je nach Entwicklungsstand des Kindes wählen, aber Kinder überfordert das nicht, sondern das entlastet Kinder massiv, weil sie spüren all das, was da passiert, aber sie können nicht einordnen, was ist da los. Und die Dynamik immer bei allem ist bei Kindern, dass sie erstmal die Erklärung bei sich suchen. Das heißt, die logische Erklärung ist, ich bin schuld, dass meine Mama oder mein Papa gerade das sagt, das macht.
Wenn und so komisch gerade ist. Genau. Ich bin dafür verantwortlich.
Ich war vielleicht nicht lustig genug, habe mich nicht gut gekümmert, war irgendwie blöd. Und wenn man dann versteht, das ist Teil der Erkrankung, aber auch versteht, das ist nicht meine Mama oder mein Papa als Person, sondern die Erkrankung führt dazu, dass jemand vielleicht keine Zeit hat oder gerade wütend ist, entlastet das total.
Genau. Und welche Auswirkungen kann die psychische Erkrankung der leiblichen Eltern auf die Pflegekinder haben? Sowohl emotional als auch sozial?
Also statistisch können wir sagen, dass Kinder psychisch erkrankter Eltern einfach per se ein ungefähr 5-fach erhöhtes Risiko haben, selbst psychisch zu erkranken. Mhm. Also die haben einfach eine deutlich höhere Gefährdung. Das ist je nach Erkrankung, kann das schon so eine genetische Disposition sein. Also dass manche Erkrankungen einfach eher genetisch weitergegeben werden. Das, wovon wir aber eher ausgehen, ist, dass eine besondere Verletzlichkeit weitergegeben wird und die Kinder schneller auf Stress mit einer psychischen Erkrankung reagieren. So, das ist so ein bisschen das, was vielleicht weitergegeben wird, aber die sozialen Umfeldverhältnisse sind natürlich genauso wichtig. Mhm. Also das heißt, je früher die Kinder vielleicht aus der Situation auch rauskommen, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gut aufwachsen.
Und was können die Pflegeeltern dann tun, um für die Pflegekinder eine unterstützende und stabile Umgebung zu schaffen, die es dann auch ermöglicht, mit diesen Herausforderungen umzugehen, die sich aus den psychischen Erkrankungen ihrer leiblichen Eltern ergeben? Oder auch, du hast jetzt die Vulnerabilität angesprochen, ist ja so dann der Gegensatz, auch die Resilienz zu fördern. Was würdest du dazu sagen?
Also die Kinder erleben in den Herkunftsfamilien häufig keine stabilen Rahmenbedingungen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz besonders wichtig, dass das stabil ist und dass sich Pflegeeltern vielleicht auch vorher überlegen sollten, dass das einfach ein großes Paket ist, was da mitkommt, ein ganz tolles Paket, aber einfach auch eine Herausforderung. Und für die Kinder ist es besonders wichtig, dass dieses stabile Paket so einfach auch bleibt. Ne? Also die testen teilweise massiv Grenzen aus und dass dann klar ist, dass man da nicht schnell aufgibt, sondern dass das Teil des Prozesses ist, weil sonst ja kann da der nächste Schaden quasi obendrauf kommen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten sehen wir neben eben den Gefährdungsfaktoren und ganz wichtige Schutzfaktoren, ne? Du sagtest schon die Resilienz, da sind stabile, gute, beziehungsfähige Bezugspersonen, glaube ich, das, was am meisten schützen kann. Wenn Pflegeeltern das bieten können, also wenn die emotional da sind, gut in den Kontakt gehen können, aber trotzdem einfach stabil sind, also im besten Fall keine größere psychische Erkrankung mitbringen, sondern einfach stabil das aushalten, aber trotzdem auch in einen guten emotionalen Kontakt gehen, das ist, glaube ich, das Beste, was sie einfach machen können.
Und was würdest du aber denen raten, die sagen, oh, der testet mich gerade und meine Beziehungsfähigkeit so sehr, ich weiß gar nicht, ob ich das so aushalten kann. Hast du da einen Tipp für die?
Wenn man schon im Kontakt ist.
Genau, wenn es gerade richtig schwierig gerade vielleicht ist.
Also überhaupt sich Unterstützung holen. Mhm. Also da gibt's ja entweder Supervision, dann gibt's ja Stellen wie ihr oder beim Jugendamt, wo man sich einfach Unterstützung holen kann, auch gucken kann, was hilft vielleicht. Es macht bei manchen Kindern auch Sinn, wie bei mir, hier eine ambulante Therapie zu machen. Manchmal machen Medikamente Sinn. Und ansonsten ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich auszutauschen mit anderen Familien. Das ist kein seltenes Thema und oft ja auch, wie bei den eigenen Kindern, auch total erlassen zu hören, oh, anderen geht's ganz genauso wie mir.
Ja, mhm. Und wir versuchen dem ja entgegenzuwirken, indem wir sehr breit aufgestellt sind, mhm. dass die Fachberatungen aus unserem Fachbereich regelmäßig mit der Familie im Austausch sind. Mhm. Supervision ist ein verpflichtender Teil mhm. oder auch Fortbildungen, die wir anbieten. Mhm. Und die Regionalgruppen, mhm. das heißt, da treffen sich auch Menschen aus dem ähnlichen Kreis und gehen in den Austausch regelmäßig. Ja. Ja.
Und da hört man nämlich auch, oh, mir geht es auch genauso. Genau.
Mhm. Ja, oder oh, ich habe das so gemacht oder es mhm. wird eine weitere Fachkraft oder ein Therapeut empfohlen, die vielleicht hilfreich sein können. Also gerade das Thema Netzwerk ist für uns total wichtig.
Ja.
Ja, genau.
Und dann ist vielleicht ein Faktor auch, dass Pflegeeltern häufig das Gefühl haben, das hat was mit der Beziehung zwischen ihnen und dem Kind zu tun, nehmen das sehr persönlich. Mhm. Und da ist auch nochmal wichtig, vielleicht an neutraler Stelle nochmal auch zu verstehen, das hat nichts mit mir als Person zu tun oder gerade kann das sich so ausdrücken, weil das Kind sich eben sicher fühlt in dieser Beziehung und dann kann es genau das Austesten eben auch ausleben. Also es ist eigentlich ein total gutes Zeichen, wo man einfach dranbleiben muss.
Mhm. Ja, es ist ja so eine Musterwiederholung,
genau.
Um dann auch zu lernen, dass diese Muster nicht die richtigen Muster sind.
Genau. Und das ist natürlich, das Pflegekinderkonzept ist natürlich auch ein spezielles, weil da nicht klar ist, dass das Kind dort bleibt. Mhm. Ne? Also egal, wie sehr man einem Kind das sagen kann, Kinder verstehen, ich bin schon einmal weggekommen von zu Hause und wenn ich zu viel bin, kann es wieder passieren. Mhm. Und umso wichtiger, ich finde einfach, ist zu verstehen, was ist denn die Dynamik des Kindes und irgendwie ist es ja auch nachvollziehbar, dass man so weit testet, bis man wirklich sicher ist, nee, die halten mich aus und hier bin ich richtig.
Und das Schöne ist ja, dass man, oder wir besonders, weil wir in diesem Bereich tätig sind, auch dann diese Geschichten hören, ja, wir haben diese schwierige Zeit mit dem Kind erlebt. Mhm. Und wenn wir jetzt zurückblicken, ist es gar nicht mehr, also wir können das überhaupt, es war eine spannende, verrückte Zeit, aber wir sind so viele gute und viele Schritte gegangen nach vorne und haben jetzt eine gute Beziehung und haben einfach gemeinsam durchgehalten.
Mhm. Genau, es hat sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt, genau. Mhm. Wir sind so bei dem Thema Kommunikation ja gewesen. Mhm. So, welche Rolle spielt die Kommunikation zwischen Pflegeeltern, Pflegekindern und den leiblichen Eltern bei der Bewältigung der Situation? Und wie können wir oder auch die Fachberatungen dabei unterstützen?
Mhm. Also grundsätzlich eine total wichtige. Und man muss natürlich auch sagen, dass das unterschiedlich gut möglich ist. Mhm. Also da je nach Päckchen, was mitgebracht wird, ist auch, also je krankheitseinsichtiger Eltern sind, desto einfacher gelingt das, weil dann kann man einfach abklären, wie ist denn gerade die Situation, schaffst du Kontakt oder schaffst du ihn nicht, was brauchst du, damit das gelingt. Also es gibt ja Übernachtungsbesuche, es gibt kurze Kontakte, die begleitet werden, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen und ich glaube, da ist es ganz wichtig, mit dem Kind und mit den Pflegeeltern und den leiblichen Eltern abzustimmen, was macht Sinn, auch gut zu reflektieren, wie ist das Kind denn danach drauf, was braucht es. Also das ist auf jeden Fall total wichtig und oft ist auch eine neutrale Stelle, wie vielleicht ihr das macht, auch notwendig, die vielleicht zwischengeschaltet das mal abklärt, weil oft ist das für die leiblichen Eltern natürlich auch sehr schambesetzt, wenn es ihnen gerade nicht so gut geht und dann fühlen sie sich auch nicht so gut, wenn das Kind dann eben bei der Pflegefamilie lebt und dann ist es vielleicht auch an neutraler Stelle einfacher zu sagen, nee, gerade ist vielleicht nicht so gut. Also da muss man, glaube ich, je nach Situation wirklich einen guten Weg finden.
Ich höre so insgesamt raus, es geht viel über Beziehungen. Mhm. Es geht viel darüber, auch Vertrauen zu entwickeln und oder zu erarbeiten und eben darüber eine gute Basis zu schaffen, mit allen Beteiligten, mit allen Menschen, die zu diesem System gehören, eine gute Ebene zu schaffen.
Ja. Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, die Dunkelziffer an psychisch erkrankten Eltern ist natürlich auch hoch. Mhm. Ne? Wir reden hier von einer Idealsituation, dass wir wissen, was los ist, was ist die Diagnose. Aber ich glaube, es wird viele Situationen geben, wo es so ein Gefühl gibt, da ist irgendwas, das darf aber nicht angesprochen werden oder da weiß man einfach nichts. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung, da einen guten Weg zu gehen, dass man trotzdem die leiblichen Eltern im Boot hat, ohne sie zu kränken, aber auch einfach ernst zu nehmen.
Ich finde, da ist ja auch die, du hast eben Psychoedukation ja auch bei den Kindern angesprochen, aber ich finde, da mangelt es manchmal auch bei den Erwachsenen. Also es ist ja gar nicht so viel klar. Also man hört irgendwie Depressionen, so, das sind so die Standardsachen, die man irgendwie kennt. Aber es gibt so viel mehr.
Ja.
Und wenn man selber irgendwie merkt, es geht einem nicht gut, dann kann man das ja manchmal auch erstmal gar nicht einschätzen. Und wenn man sich nicht damit auseinandersetzen möchte und auch noch nicht so richtig sich damit auseinandergesetzt hat, dann wird es ja umso schwieriger, wie du gerade sagst.
Ja. Und es gibt ja auch Erkrankungen, die kommen ins Leben, wenn es einem normal geht, wo man merkt, okay, das ist anders, jetzt ist hier irgendwas. Schwieriger, glaube ich, sind die Erkrankungen, die einfach mit der Persönlichkeit so verschmolzen sind, dass man einfach nicht sagen kann, oh, jetzt geht's mir aber nicht so gut, sondern so bin ich halt, so ist es für mich ganz normal, da dann irgendwie einen guten Angriffspunkt zu bekommen. Und das ist natürlich zum Beispiel die Persönlichkeitsstörungen, gerade was, wo ich auch denke, keine Ahnung, Borderline ist so ein Begriff, das haben wir alle schon gehört, aber ich glaube, die wenigsten haben so eine ganz konkrete Idee, was das denn bedeutet. Es gibt so irgendwelche Vorurteile mit, ja, die ritzen sich, um Aufmerksamkeit zu bekommen, das höre ich dann ganz häufig. Also das ist zum einen nicht richtig und auch sehr kurz gefasst, ne? Also da ist es, glaube ich, schon, also im besten Fall würde ich allen Pflegeeltern empfehlen, so einen Crashkurs mit psychischen Erkrankungen, an so eine Grundpsychoedukation zu machen, um so die Idee zu haben, was ist das, wie kann ich das einsortieren. Aber ob das realistisch ist, muss man auch nochmal gucken. Aber manchmal reizt es ja auch schon, wenn man ein Gefühl hat, dass man an eine neutrale Stelle geht. Da kann man auch mal zum Kindertherapeuten gehen. Ich habe da so ein Gefühl, das und das beobachte ich. Da kriegt man meistens übers Hören sagen ja auch schon eine Vermutung, was das für eine Diagnose sein könnte. Also manchmal kann man damit ja auch schon mal so ein bisschen was erreichen.
Aber das heißt, man kann bei dir anrufen quasi und einen Termin für so eine Kurzberatung oder so eine Fragestellung auch so einen Termin einfordern, weil es ist ja immer schwierig, irgendwie einen Therapieplatz zu bekommen, aber das wäre ja eher so in Richtung Beratung.
Genau, also so klassische Beratung ist natürlich eigentlich nicht unser Bereich und da muss man natürlich sagen, wir sind für die Kinder zuständig, die in irgendeiner Form Symptome zeigen. Aber wenn man sich Pflegekinder anguckt, ich glaube, da kann man immer irgendwas finden, wo man sagen kann, okay, das könnte in so eine Richtung gehen. Und wir sind ja auch dafür da, um abzuklären, ist eine Therapie sinnvoll oder nicht. Und in dem Rahmen kann man immer ein Kind bei uns vorstellen über einen Sprechstundentermin. Dann kann ein Kind, ich sag mal so 1 bis 5 Termine mal kommen, um das so ein bisschen zu sortieren. Und dann kann das Ergebnis sein, alles ist gut, keine psychische Erkrankung, dass irgendwas anderes wäre sinnvoller. Aber das hilft ja manchmal trotzdem schon, um so ein bisschen einzusortieren. Das geht bei uns schon und dafür braucht man auch erstmal keinen Therapieplatz.
Und das ist super.
Ja, und dann gibt es aber auch die, die relativ schnell reagieren und relativ schnell den Gang zu einem Therapeuten, zu Therapeutin. Was würdest du sagen, wie lange soll man da warten? Wie lange soll man beobachten? Kann man das beantworten?
Pauschal würde ich sagen, kann man das nicht unbedingt beobachten. Also ich sag mal, nur weil ein Kind irgendwie was Schwieriges erlebt hat, braucht es nicht zwangsläufig eine Therapie. Also präventive Therapie empfinde ich als Quatsch, weil das auch dem Kind signalisiert, mit dir ist irgendwas nicht okay, nur weil du irgendwas erlebt hast. Immer dann, wenn es Symptome gibt, wo ein Leidensdruck entsteht, der schon auch ein bisschen ausgeprägter ist oder wo ein Kind in irgendeiner Form eingeschränkt ist, an seinem normalen Leben teilzuhaben, es nicht in die Schule geht, keine sozialen Kontakte hat, Hobbys überhaupt nicht mehr pflegt oder so, wo man das Gefühl hat, irgendwie funktioniert das nicht mehr so richtig. Das ist, finde ich, schon ein Punkt, wo man sagen kann, da nehme ich zumindest mal einen Termin wahr, weil ihr habt es schon angesprochen, Wartezeiten sind bei uns einfach total schwierig und so ganz kurzfristig unterzukommen, das klappt mal, wenn man sehr flexibel ist, aber ich kann bei mir sagen, selbst meine Vormittagstermine sind alle komplett belegt, also es sind alles Kinder, die aus der Schule freigestellt werden und auch diese Plätze sind voll, ne? So ist die Situation im Moment. Also ich glaube, da muss man so ein gutes Mittelfeld bekommen aus früh genug Anfragen, weil man die Wartezeiten im Blick hat, aber auch nicht überstürzt.
Ja, das stimmt. Und was gibt es noch für Möglichkeiten, also wenn man jetzt nicht in Therapie geht, auch jetzt, wie du eben gesagt hast, so ein Crashkurs für Eltern. Was gibt es denn so, wo man sagen kann, das wäre jetzt ein guter Tipp, sich erstmal so ein bisschen vorzubereiten, sich zu informieren oder auch ein bisschen niedrigschwelligere Hilfe auch zu holen.
Du meinst einfach noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten.
Genau, andere Ressourcen, die es irgendwie gibt, die man Pflegeeltern auch empfehlen kann.
Also die Beratungsstelle, in der ich vorher gearbeitet habe, wäre so eine klassische Anlaufstelle. Die arbeiten auch für Angehörige und auch Pflegeeltern sind in weitestem Sinne Angehörige. Also das heißt, da kann man hingehen. Ob man da jetzt einen Crashkurs bekommt, ist immer eine andere Frage, aber da kann man mit den Fragestellungen hingehen. In der Erziehungsberatungsstelle kann man gehen, es sind ja auch Erziehungsfragen und auch für die Kinder kann man ja gucken, da macht das manchmal Sinn. Also um wirklich vielleicht erstmal zu sortieren, was gibt's denn überhaupt? Erziehungsberatungsstellen muss man ein bisschen gucken, wie fit die mit psychischen Erkrankungen sind. Ne? Also manche haben da viele Erfahrungen und können da gut beraten, manche verweisen da eher an andere Stellen. Da muss man einfach vorab so ein bisschen abklären, was macht da am meisten Sinn.
Ja, oder je nachdem, so wie das bei dir früher war, war es ja auch so, dass man dann Hand in Hand gearbeitet hat.
Genau.
Genau. Also es war in der Vergangenheit so, ich habe in der Erziehungsberatungsstelle gearbeitet und Julia eben in der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle. Genau. Und wir haben auch Hand in Hand gearbeitet und dann eben mal uns gefragt oder genau, Familien dann auch weitergeleitet in die Erziehungsberatungsstelle.
Genau.
Oder andersherum.
Genau. Ja. Aber da sieht man auch die Versorgungslücke, das ging, weil wir in einem Haus waren.
Genau.
Aber bei euch, die Erziehungsberatungsstelle ist eigentlich nicht für das Thema psychische Erkrankung zuständig und meine Beratungsstelle war nicht für Menschen unter 18 zuständig. So, und dann rutschen die einfach durch beide Bereiche durch, weil beide sagen, ja, Beratung wäre sinnvoll, aber nicht bei uns.
Oder wir haben die Bedarfe gesehen und konnten uns quasi gut helfen.
Genau.
Ja, oder den Menschen helfen.
Mhm. Ja, genau. Genau. Aber das ist, glaube ich, nicht überall gegeben. Da muss man einfach ein bisschen gucken. Gibt auch ganz gute Videos im Internet, aber auch ganz schlechte, nicht gute Videos. Also da wäre ich so ein bisschen vorsichtig und vielleicht auch wirklich die größeren Sender, wo man eine Idee hat, das ist irgendwie, hat auch Hand und Fuß, was da gesagt wird, weil gerade Jugendliche informieren sich viel bei TikTok. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig, was da so an Informationen mitkommt. Also da gibt auch einfach, es gibt ziemlich viel Mist.
Ja. Die Quelle ist wichtig.
Filtern ist schwierig, herausfordernd.
Genau.
Und wie können Pflegeeltern den Pflegekindern helfen, ein gesundes Verständnis für die psychische Gesundheit zu entwickeln und eventuelle Stigmatisierung zu vermeiden? So, das ist, glaube ich, ja, ganz wichtig.
Ja, also ich glaube, Kinder, die wissen, dass der leibliche Elternteil psychisch erkrankt sind, die haben, wenn sie ein bisschen älter werden, häufig schon auch eine Sorge, was passiert. Also, dass man sie da so ein bisschen begleitet. Die Sorgen kann man manchmal nehmen. Ich würde sagen, so einen kleinen Rest kann man nicht nehmen, aber das ist auch das Leben, ne? Also wir alle haben keine unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeit, irgendwann in unserem Leben mal psychisch zu erkranken. Statistisch gesehen wird es uns alle einmal irgendwann treffen. Also psychische Erkrankung gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, es ist eher wichtig, da irgendwie nach außen auch zu tragen. Das ist was Normales. Wenn man damit umgeht, kann man ein total gutes Leben führen. Und auch Therapie ist nichts Schlimmes. Es ist schön zu sehen, mittlerweile Kinder nehmen Therapie anders wahr. Die sind ganz stolz, bringen ihre Freunde teilweise mit. Also da passiert ganz viel. Aber natürlich, je nachdem, in welchem Alter man ist und in welchem Umfeld, kriegt man auch manchmal blöde Sprüche. Ne? Aber das bleibt einfach nicht so ganz aus. Da kann man Kinder einfach stärken, ihnen viel erklären, bei Bedarf ihnen Unterstützung an die Hand geben, aber ansonsten einfach da sein, das auffangen. Aber so wie wir das bei allen anderen Themen mit Kindern auch machen. Ne? Also da fallen, glaube ich, die psychischen Erkrankungen nicht so ganz raus. Also das kann ja in allen Bereichen passieren.
Ja, aber ich glaube, da hat sich die letzten Jahre schon viel getan, was so eine Anerkennung auch an Therapie und psychische Erkrankungen so entwickelt hat, dass es anders oder anders damit umgegangen wird.
Ja.
Dass man nicht mehr sagt, das habe ich nicht oder ich gehe doch nicht jetzt zum Therapeuten, sondern dass es eine größere Offenheit auch gibt.
Tendenziell. Also es ist noch gute Luft nach oben und es betrifft auch noch nicht alle psychischen Erkrankungen. Es gibt so welche, mit denen kann man ganz gut hausieren. Da merkt man, die sind anerkannt und andere sind es nicht. Also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich.
Liegt wahrscheinlich je nach Schweregrad oder wie kompliziert das Krankheitsbild ist, ist auch die Offenheit vielleicht nicht gegeben.
Genau.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Genau. Und natürlich irgendwie so ein Burnout, eine Depression verkauft sich nochmal anders vielleicht als eine Persönlichkeitsstörung.
Das stimmt.
Also das hat ja auch ganz unterschiedliche Facetten.
Und was würdest du sagen, was hilft gerade auch in der Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern, auch die Pflegekinder darin zu unterstützen, eine positive Beziehung zu ihren leiblichen Eltern aufrechtzuerhalten, trotz deren psychischer Erkrankung?
Im besten Fall ganz viele positive Erfahrungen, die sie trotzdem mit denen machen. Und das machen sie ja in der Regel auch. Ne? Also psychisch kranke Eltern sind ganz normale Eltern. Die haben ein bestimmtes Thema, aber ansonsten sind das ganz oft ganz tolle Eltern. Und ich möchte da auch nochmal grundsätzlich sagen, eine psychische Erkrankung sagt nichts darüber aus, was ich für ein Elternteil bin, ne? Also wie gut ich das hinbekomme. Also das ist ganz wichtig zu sagen. Natürlich sehen wir einen größeren Anteil bei den Pflegekindern, aber die meisten psychisch Erkrankten kriegen das ziemlich gut hin und suchen sich die richtige Unterstützung. Problematisch ist es immer dann, wenn ich sehr eingeschränkt bin und mir keine Hilfe suche, dann kann das einfach schwierig werden, ne? Aber grundsätzlich kriegen die meisten das ziemlich gut hin und auch wenn die Situation mal so ist, dass eben ein Kind nicht mehr in der Familie lebt, kann man trotzdem super Beziehungssituationen schaffen, dass einfach die Eltern und die Kinder trotzdem dann guten Kontakt haben.
Ich erlebe auch oft, dass es dann eher so eine Mischung, dass jemand eine psychische Erkrankung hat und auch im Raum hier steht, wie ist diese Person sozialisiert und wie ist sie aufgestellt kognitiv. Aber dann wird relativ schnell die Person aufgrund ihrer psychischen Erkrankung in eine Schublade gesteckt. Mhm. Das liegt daran. Aber es sind noch so viele weitere Faktoren, die eben dann das begünstigen, dass eben vielleicht so ein Besuchskontakt oder auch grundsätzlich ein Kontakt mit der Pflegefamilie nicht gut verläuft oder holprig verläuft. Aber daran kann man ja ein Stück weit versuchen zu arbeiten.
Mhm.
Genau.
Und manchmal ist es ja auch vielleicht wichtiger, gute Telefonkontakte zu haben, die funktionieren, statt schlechte Besuchskontakte. Ja. Also das ist ja sehr unterschiedlich, wie gut das funktioniert.
Ja. Oder auch schaut, wie kann man diesen Besuchskontakt gestalten, ob es ein kürzerer ist oder ob man deutlich mehr anleitet und begleitet.
Und auch wie regelmäßig, also wie häufig das sein muss. Weil ich finde, es ist manchmal ja auch eine Herausforderung, das monatlich zu schaffen. Mhm. Und dann ist es besser, man sagt direkt, man macht es vielleicht nur alle 2 Monate, um nicht den Stress für alle Seiten irgendwie zu haben. Aber ich finde, es geht immer um eine gute Kommunikation, um zu schauen, wie es für alle Beteiligten
von allen Seiten
auch das Richtige und gut Machbare auch ist.
Ja.
Und ich habe auch oft oder auch die Kolleginnen berichten, dass oft auch die leiblichen Eltern dann in einen, je nach Krankheitsbild oder aktuellen Lebenssituation, in Stress geraten. Mhm. Und das auch, wenn man sagt, man ist in einem ganz regelmäßigen, festen Austausch und hat auch Telefonkontakte und die persönlichen Kontakte, dass die leiblichen Eltern das gar nicht umsetzen können und dass sie einfach in Stress geraten und das für sie nicht umsetzbar ist und dann dankbar sind darüber, dass man sagt, lass uns das doch verändern und in einen anderen Rhythmus zu gehen.
Ja. Und das ist ja auch ein Prozess. Also es gibt keine Ahnung, ich kenne viele Kontakte, die es am Anfang gar nicht regelmäßig gibt, weil ein Elternteil so krisenhaft war, dass das keinen Sinn macht. Und später gibt es total regelmäßigen Kontakt. Also das ist alles ein Prozess und da muss man einfach anpassen, wie das funktioniert.
Ja, oder auch ein Prozess dahingehend, dass die leiblichen Eltern es auch irgendwann schaffen, gemeinsam mit den Pflegefamilien das selbstständig zu organisieren.
Ja.
Sodass die sich verabreden ohne alle anderen Helfer, sondern das Kind und Elternteil sich alleine treffen. Ja.
Genau.
Darauf kann man ja hinarbeiten.
Ja, und das ist ja auch wichtig, dass man vielleicht den leiblichen Eltern auch rückmeldet, das ist super, das ist Selbstfürsorge zu sagen, ich schaffe das gerade nicht, das ist gar nichts Negatives, sondern das ist was ganz Tolles, was sie auch ihren Kindern weitergeben können. Wenn es nicht geht, wenn ich es nicht schaffe, muss ich es auch nicht machen.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Ja, wie können denn Pflegeeltern ihre eigenen Grenzen setzen und auf ihre eigene psychische Gesundheit achten, während sie Pflegekinder unterstützen, deren leibliche Eltern psychisch krank sind?
Ja, sich genug Unterstützung holen an den Punkten, wo es Sinn macht. Ich glaube vor allem, wie schon gesagt, viele in Austausch gehen, viel auch darüber sprechen, was hat vielleicht auch was mit meiner Beziehung zu dem Kind zu tun, was hat damit auch gar nichts zu tun, um da so ein bisschen einen neutralen Blick drauf zu bekommen oder einen objektiven, um es manchmal auch besser einschätzen zu können. Weil wenn ich natürlich verstehe, was ist in der Dynamik der Grund, kann ich auch anders drauf eingehen oder es oft auch anders aushalten. Aber ansonsten guten Ausgleich schaffen, die eigene Beziehung nicht irgendwie vernachlässigen, die es im besten Fall ja noch gibt. Ne? Also Da sind Kinder ja ein großer Risikofaktor, eigene Beziehungen zu vernachlässigen, und Pflegekinder machen das sicherlich nicht besser, sondern dass man einfach guckt, dass das Grundsystem gut steht, dass da jeder auf seine Kosten kommt. Aber das ist auch einfach gesagt, ne? Das ist eine Herausforderung.
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Pflegeeltern, die eben so eine Situation, die sie mit den leiblichen Eltern erlebt haben, dann in der Beratung das mitnehmen und reflektieren, also auch das Nacharbeiten und dann auch ein Stück weit Verständnis dafür entwickeln, oder erarbeiten,
Und das hilft ganz oft.
Ja.
Aber auch das Thema wieder Beziehungen. Also ich glaube, das ist das, die Grundlage für alles immer, dass die Beziehungen gut sind. Du hattest ganz am Anfang gesagt, es ist ja nochmal ein Unterschied, wie lange Kinder ja auch mit ihren Eltern zusammenleben, wenn es schwierig ist. Wenn du jetzt aber mal an ein Kind denkst, was jetzt schon vielleicht im Grundschulalter ist und bisher noch nicht so auffällig war und so lange auch schon mit einem psychisch kranken Elternteil aufwachsen konnte. Was würdest du sagen, wenn das Kind dann in eine Pflegefamilie kommt, was können die dann machen, weil das ja schon auch lange ist, um irgendwie da eine positive Entwicklung zu fördern?
Ja, das ist vielleicht insgesamt ein ganz guter Einwand. Was ist lange, ne? Also ich glaube, man hat ja in unserer Gesellschaft immer noch so eine Idee, Babys gehören irgendwie zur leiblichen Mutter. Und da ich merke da oft so eine Hemmung, ein Baby kommt auf die Welt bei einer psychisch kranken Mutter, wo es vielleicht schon eine Vorgeschichte gibt. Und dann wird entschieden, dass man doch die ersten Monate irgendwie in dieser Umgebung das Kind aufwachsen lässt, weil es ja die natürliche ist, und dann erst in Obhut nimmt. Und das ist, glaube ich, an vielen Punkten eine falsche Entscheidung, weil wir sind besonders empfindlich in den ersten Lebensmonaten oder im ersten Lebensjahr. Und das ist vielleicht auch nochmal eine besondere Info an die Pflegeeltern. Also ich höre oft, das Kind ist doch schon mit einem halben Jahr zu uns gekommen. Also so früh, das kann sich doch gar nicht an die Zeit erinnern. Und trotzdem sehen wir jetzt irgendwelche Symptomatiken. Was hat das mit uns zu tun? Und genau das ist das Problem, ne? Dass wir im ersten Lebensjahr so anfällig sind für Irritationen und für Störungen, dass da später die anderen Jahre das gar nicht mehr so wettmachen können. Also ein Kind, was mit 6 Jahren vielleicht, wie bei deinem Beispiel, in eine Pflegefamilie kommt, muss nicht gestörter in Anführungszeichen sein als ein Kind, was mit einem halben Jahr in eine Pflegefamilie kam. Also alle bringen ihre Päckchen mit, und man kann sagen, das erste Jahr ist auch, glaube ich, deswegen so anfällig, weil Kinder da noch nicht fähig sind zu sprechen. Das heißt, alles, was vor unserem Spracherwerb liegt, können wir später mit Gesprächstherapie auch nicht bearbeiten.
Richtig. Ja. Und da habe ich auch tatsächlich einige Beispiele, und ich finde das auch immer wieder spannend, weil es so eine kurze Zeit ist.
Ja.
Aber es ist ja auch schon, während der Schwangerschaft hat das ja auch schon ganz viel Einfluss. Und da ist ja auch schon ganz viel Zeit eigentlich vergangen.
Ja.
Und dann ist man als kleines Baby ja auch so abhängig von Erwachsenen, und dass es gut läuft. Und da entstehen ja auch ganz viele Ängste und Bindungsproblematiken.
Genau. Und Regulation lernen wir primär im ersten Lebensjahr. Genau. Und das können wir nur lernen über einen Erwachsenen, der sich selbst gut regulieren kann und uns zeigt, wie das geht. Und wenn man da mit jemandem aufwächst, der das nicht kann, braucht man sich nicht wundern, dass diese Kinder ein Leben lang ein Thema mit Regulation haben. Und das ist so. Ne? Und das drückt sich dann auch in der Beziehung aus. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Beziehung zu den Pflegeeltern nicht gut ist, sondern dass diese Kinder das viel später lernen und das natürlich einfach schwieriger ist. Aber es ist eine Riesenchance. Wenn Pflegeeltern das aushalten und verstehen, um was es geht, schaffen die das auch gut, also diese Pflegekinder, sich später zu regulieren.
Wir sind so bei den Pflegeeltern, wir sind bei den Pflegekindern. Aber was für uns auch in unserer Arbeit, wir arbeiten systemisch und wir gucken auch auf das ganze System und da gehören auch leibliche Kinder dazu.
Ja.
Und für mich wäre auch nochmal eine spannende Frage, welche Strategien empfiehlst du Pflegeeltern, um ein Gleichgewicht zwischen der Betreuung ihrer Pflegekinder und der Fürsorge für sich selbst sowie ihrer leiblichen Kinder zu finden?
Also ich glaube, was es grundsätzlich von den Rahmenbedingungen einfacher macht, ist, wenn die leiblichen Kinder älter sind als die Pflegekinder und das mit ein bisschen Abstand. Also ich glaube, wenn man das so lebt, ist es einfach grundsätzlich schon einfacher, weil natürlich je jünger Kinder sind, desto mehr 1:1 Betreuung brauchen sie, desto mehr enge Bindung brauchen sie, und wenn das dann alles so durcheinander geht, haben alle so ein bisschen das Gefühl, zu kurz zu kommen. Das hat man ja schon bei 2 Pflegekindern, 2 leiblichen Kindern, die in einem ähnlichen Alter sind, wo man sich so ein bisschen strukturieren muss, dass das einfach gelingt. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen Abstand, wenn die eigenen Kinder so aus dem Gröbsten raus sind, schon mal deutlich einfacher. Und ansonsten ist das einfach ein grundsätzlich nicht so einfaches oder herausforderndes Konstrukt, mit dem man da umgehen muss. Also Pflegekinder können, müssen es nicht, aber können einfach nochmal eine schwierigere Dynamik mitbringen mit ihren eigenen Symptomen. Und da ist es schon auch wichtig, auch die leiblichen Kinder aufzuklären, zu erklären, das hat jetzt nichts irgendwie mit dem Kind zu tun, sondern das und das ist vielleicht Grund dafür, dass sich das Kind so verhält, weil das natürlich auch Sachen sind, die sich in der Beziehung spiegeln und auch, da gibt es natürlich auch jede Menge Streit zwischen den Kindern untereinander, dass man da eine gute Balance findet, mit allen fair umzugehen, aber trotzdem einfach die Hintergründe also im Blick zu halten. Das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, das kann sehr gut gelingen.
Und wie würdest du das Thema, wir haben ja darüber gesprochen, wie man psychische Erkrankungen den Pflegekindern erklärt, der leiblichen Eltern. Wie würdest du das mit den leiblichen Kindern machen? Würdest du das nochmal in einer abgespeckteren Version den Kindern erklären oder ähnlich wie den Pflegekindern?
Das würde ich total nach Situation, glaube ich, in dem Fall machen, weil da ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig, weil diese Kinder in der Regel ja keinen Kontakt haben zu den leiblichen Eltern. Wenn die was mitbekommen oder da irgendwas nicht einsortieren können, dann natürlich erklären, aber ich glaube, die brauchen jetzt keinen Grund-Crash-Kurs, weil sie in der Regel ja nicht so viel in den Kontakt kommen. Also meistens gibt es vielleicht auch, aber ich kenne das immer so, dass Besuchskontakte jetzt nicht in der Pflegefamilie passieren und dadurch gibt es diese Schnittmenge ja auch nicht so. Das ist vielleicht eher wichtiger, wenn es Symptomatiken bei den Pflegekindern gibt, dass man eher das den leiblichen Kindern auch erklärt, damit die das gut einsortieren können. Warum das Kind vielleicht, obwohl es ja schon so groß ist, jetzt doch vielleicht mehr Zeit mit Mutter, Vater braucht, als es sonst altersgemäß richtig wäre, damit einfach da kein Loyalitätskonflikt oder keine Eifersucht entsteht.
Und was macht man, wenn es dann wirklich mal so Konflikte oder Loyalitätskonflikte in der Familie gibt dadurch? Einfach nochmal reden, aufklären.
Im Gespräch bleiben, erklären, trotzdem versuchen, genug Zeit natürlich auch für die Kinder zu haben, die nicht auffällig sind, welche auch immer es in der Konstellation sind. Aber die Kinder, die ruhig sind und gut funktionieren, sind nicht unbedingt die, denen es gut geht. Also da alle im Blick behalten und einfach, ja, wir kommen wieder zum Thema Kommunikation, Kontakt und Bindung. Also einfach immer im Gespräch bleiben, was braucht jemand, ist alles in Ordnung, dann kann das auch gut gelingen.
Gibt es da irgendwie noch andere Unterstützung, also so zur Entlastung? Also das ist ja jetzt eher intern in der Familie, wie man damit umgehen kann. Gibt es aber auch außerhalb irgendwelche Möglichkeiten?
Alle Möglichkeiten, die es sonst für alle anderen Kinder auch gibt, ne? Also Therapie kann ein Punkt sein, eine psychiatrische Anbindung. Ich weiß nicht, ob es einen Anspruch gibt auf eine Familienhilfe in so einer Situation. Das kann ich gerade nicht einschätzen. Aber wenn, könnte das ja auch nochmal eine Möglichkeit sein, da so ein bisschen Entlastung reinzubringen. Ansonsten, dass man hilft, irgendwie Sportvereine zu suchen. Also, dass die Kinder positive Erfahrungen machen, gute Interaktion mit anderen Kindern lernen, dass man da einfach das gut aufstellt und manchmal vielleicht auch dadurch ein bisschen entzerrt, dass sich alle mal aufeinander hocken, sondern dass jeder so seinen Bereich hat.
Ja, und auch die, ich finde, einzelne Zeit auch mit den Elternteilen, dass das auch gut aufgeteilt ist, dass dann jeder das Gefühl hat, er bekommt auch ein bisschen besondere Zeit.
Spannend wäre es auch, wie Pflegeeltern mit ihren eigenen Emotionen und Herausforderungen umgehen, um die sich aus der Pflege von Kindern mit psychisch kranken Kindern ergeben.
Wie meinst du das genau?
Was kann ich für mich tun, um gelassen damit umzugehen? Neben Beratungsstellen oder Austausch mit der Fachberatung, so was kann ich tun? Was gibt's da für Möglichkeiten? Weil oft ist es ja, oder es ist ja so, man ist mit dem Kind ganz eng in Beziehung und tagtäglich im Kontakt und hat das Kind einfach ins Herz geschlossen und hat dann diesen Kontakt mit den leiblichen Eltern und empfindet das vielleicht auch als sehr anstrengend und schwierig und man nimmt es mit nach Hause und man ist dann auch gegenüber der Fachberatung oder anderen Menschen gegenüber einfach auch emotional und was kann ich da tun? Also wie kann ich da reagieren am besten?
Einmal, indem man sich trotzdem weiterhin austauscht mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben oder mit Partner, Ehepartner, wie auch immer, der das wahrscheinlich noch am meisten auch nachfühlen kann, wenn man zu Hause ist. Weil es ja häufig auch eine Konstellation ist, dass ein Elternteil, meistens die Frauen, für das Pflegekind zu Hause bleiben und der der Pflegevater arbeiten geht. Ne? Da sind wir in, ich erlebe es zumindest, vielen sehr klassischen Rollenverteilungen. Und natürlich ist dann die Pflegemutter viel mehr auch in den Konflikten drin. Ich glaube, die braucht noch mal mehr Ansprechpartner, da vielleicht auch im besten Fall andere Pflegemütter, mit denen man sich austauschen kann. Und ansonsten, wie wir es allen Menschen raten können, einfach einen guten Ausgleich finden. Also erfahrungsgemäß ist dreimal richtiger Sport pro Woche, ich sag mal so 20 Minuten, das Herz so richtig zum Pumpen bringen, genauso effektiv wie eine regelmäßige Psychotherapie. Mhm. Ja, also gut für sich sorgen, gut gucken, was brauche ich, wo sind meine Grenzen, was geht vielleicht auch manchmal nicht.
Ja, das ist ja eigentlich auch bekannt, dass das gut hilft, Spaziergang, Sport. Eine gute Prävention für eigene psychische Erkrankungen auch.
Genau. Und eigene Bereiche ohne was auch immer einen gerade belastet, wo man wirklich den Kopf frei bekommen kann. Was auch immer das ist, das kann ja alles sein.
Ja.
Aber dass man da vielleicht auch an eurer Stelle dann nochmal unterstützt, was kann man vielleicht machen als Ausgleich, wenn man das gar nicht so weiß. Manche Eltern sind ja super gut da drin, da so eine gute Balance zu bekommen und andere haben das nie für sich so gut gelernt und irgendwann sind die Kapazitäten einfach erschöpft, dass man da nochmal gucken kann.
Ja, da geht es auch eigentlich um so ein bisschen Psychoedukation in dem Sinne, dass man sagt, man lernt auch eigene Grenzen zu setzen und für sich zu sorgen. Und Selbstfürsorge ist immer, glaube ich, ein großes Thema.
Ja, und es ist auch keine Schande, manchmal zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche gerade Unterstützung oder Hilfe. Es ist ja nicht nur ein Job, je nachdem, wie man es lebt. Ne?
Ja.
Also das ist so ein Teil, aber das ist Beziehungsarbeit und die hört nicht auf. Ne? Also ein Pflegekind ist immer da zu Hause. Und dass man da manchmal sagt, boah, ich kann gerade gar nicht mehr, ich brauche gerade irgendwas, um da gut klarzukommen, ist total okay und nachvollziehbar und darf auch sein.
Finde ich auch. Ja. Gut, dass du das nochmal so sagst.
Ja, welchen abschließenden Tipp würdest du Menschen, die Pflegeeltern werden wollen oder die sind, mit auf den Weg geben? Oder welche Tipps? Es muss nicht nur einer sein. In der Arbeit oder in der Beziehung mit psychisch kranken Eltern?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht so ein idealisiertes, gutmenschentumartige Vorstellung hat. So, ich nehme ein Kind aus schwierigen Verhältnissen auf und es wird alles gut. Weil diese Kinder bringen Pakete mit und das ist auch okay. Aber dass man eine Idee hat, nur weil ich irgendwie Zeit investiere, wird es keine einfache Nummer trotzdem werden. Also dass man einfach eine Idee hat, das ist ein Paket, was ich da bekomme und das ist ein ganz tolles Paket und das ist, glaube ich, eine total bereichernde Art und Arbeit und kann total bereichernd für die Familie sein, aber dass man sich einfach vorher wirklich Gedanken macht, halte ich das aus? Würde ich bei, wenn es mir zu viel ist, um Hilfe fragen? Also dass man einfach eine klare Idee hat, was bedeutet das, sich im besten Falle gut informiert. Das ist, glaube ich, so der Grundstock, dass ich denke, ich habe alles bedacht und weiß auch, ich habe keine Idee, was mich erwartet. Das sind Wundertüten und das ist total okay.
Ja, es fällt ganz oft das Wort Wundertüte. Richtig. Man weiß es einfach nicht und man ist gemeinsam in dieser Wundertüte, weil man eben gemeinsam wächst oder eben nicht und sich entwickelt.
Ja. Und ich habe viel Kontakt hier mit Pflegefamilien und ich höre auch immer wieder schwierige Kontakte in der Vergangenheit mit Pflegefamilien und kann da vielleicht nur sagen, es ist, glaube ich, nicht so wichtig, welche Ausbildung man hat oder was man für Vorerfahrung hat. Wenn man gut in der Lage ist, in Kontakt mit Kindern zu kommen, egal wie die Kinder sind und sie so anzunehmen, wie sie sind, dann ist man ziemlich gut geeignet, eine Pflegefamilie zu sein. So,
also da geht es wieder um Beziehungen.
Ja. Genau. Und wir sagen immer, man ist nicht von Anfang an Pflegefamilie, sondern man entwickelt sich dahin. Man muss eben ein paar Ressourcen mitbringen und kann sich gemeinsam auf die Reise begeben.
Man ist ja auch nicht Eltern. Ne? Also ein Kind kommt auf die Welt und es ist erstmal gar nicht so bekannt, wie man sich das vorstellt.
Ja,
ne?
Genau.
Also man hat so eine Idee, da kommt jemand auf die Welt und man erkennt den direkt als zu sich gehörig, aber das ist meistens ja gar nicht der Fall und ein Pflegekind natürlich auch nicht.
Ja.
Mir ist eben noch ein Punkt gekommen, der vielleicht noch wichtig ist. Ich finde, Suchterkrankung ist ein spezielles Thema bei den Herkunftsfamilien, weil das einfach so ein großes Thema ist und da häufig Kontakte nicht möglich sind, weil die Kinder deswegen in den Pflegefamilien sind, weil die Sucht einfach so präsent ist, dass das nicht funktioniert.
Dazu können wir dich gerne nochmal einladen.
Ich will da auch noch einen ganz kleinen Einschub machen. Und zwar habe ich mehrere Jugendliche, die teilweise gibt es ja auch Konstellationen, dass Pflegeeltern zum Beispiel Großeltern sind, ne, gibt es ja auch,
ja.
Das total gut funktioniert und es dann keinen Kontakt zu den leiblichen Eltern gibt. Und ich habe mehrere traurige Beispiele, wo diese Eltern dann verstorben sind, bevor es Kontakt gab. Und da finde ich bei dem Thema Sucht, gerade bei Substanzen, die schon einfach härter sind, dass man da so ein bisschen im Blick behält, wenn es lange keinen Kontakt gab, dass man vielleicht trotzdem versucht, irgendwie Kontakt herzustellen, weil das ist einfach super schade. Ja. Wenn man mal denkt, so ja, die Jugendliche macht das dann irgendwann, wenn sie weit genug ist, und dann sterben diese Eltern. Mhm. Die sterben jetzt auch nicht super häufig, ne? Aber eine krasse Suchterkrankung ist einfach für den Körper auch massiv belastend. Also da vielleicht das nochmal so ein bisschen mit im Blick oder als Risiko zu geben, dass es trotzdem die Chance gibt, dass die irgendwie ihren Elternteil kennenlernen dürfen.
Ja.
Das ist wichtig.
Das stimmt. Das verfolgen wir auch so in unserer Arbeit, dass man da ein Stück weit die Biografie, die ja ganz wichtig ist, die eigene, dass man da dran bleibt und den Kontakt oder Informationen erhält, soweit es eben möglich ist.
Genau, es ist nicht immer möglich, aber es ist einfach wichtig, ja auch zu wissen, wo komme ich her, wer gehört zu mir.
Ja.
Und da ist es schon auf jeden Fall gut, auch ein Bild, ein lebendiges Bild auch zu haben.
Ja.
Aber auch nochmal total gut, und dass du es auch nochmal sagst, sehr hilfreich. Ja, vielen, vielen Dank, Julia.
Sehr gerne.
Danke,
es immer wieder gern.
Wir laden dich bestimmt nochmal ein.
Ich denke auch.
Gerne.
Bis dann, ciao.
Ja, tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.